Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich hier auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch zum Sportplatz und zur Zusammenfassung des traditionsreichen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Zweite Station der Vier-Schanzentournee. Und was wir sagen können in diesem Jahr, da gibt es tatsächlich Chancen für einen Deutschen am Ende vielleicht mal wieder die Tourneewertung zu gewinnen. Markus Eisenbichler nämlich, der wurde in Garmisch genauso wie vor wenigen Tagen in Oberstdorf Zweiter, nur von Ryoyo Kobayashi geschlagen worden. Eisenbichler mit 0,4 Punkten hatte er ja gegen den Japaner in Oberstdorf verloren. Jetzt waren es ein paar mehr, aber auch nur 1,9 Punkte, die Kobayashi am Ende vorne lag, obwohl er gar nicht die weitesten Sätze gemacht hat in dieser Konkurrenz. Wir dröseln das alles mal für euch auf hier auf meinsportpodcast.de mit unserem Experten von Kaltschnäuzig, unserem Wintersport-Talk hier auf meinsportpodcast.de und dem Redakteur von Spox Österreich, Lukas Zara. Hallo Lukas.
Hallo Malte und prosit Neujahr an alle.
Das wünschen wir dir natürlich auch. Zu den Österreichern und deinen Österreichern und so kleinen Wermutstropfen kommen wir nachher auch noch. Vorher lass uns so ein bisschen die deutsche Euphorie hochhalten. Markus Eisenbichler also wieder Zweiter geworden. Er hat wieder dran geschnuppert am ersten Sieg in dieser Saison, am ersten Sieg überhaupt. Zweiter Platz, bisher seine beste Platzierung überhaupt. Die hat er jetzt zweimal innerhalb weniger Tage dann eingestellt. Er hat die weitesten Sätze der Konkurrenz gemacht, aber Kobayashi war trotzdem nicht zu schlagen.
Ja, er hat seine starke Form wirklich fortgesetzt, hat das Ergebnis aus Oberstdorf bestätigen können. Was mir sehr gefallen hat, wie er in den Auslauf gekommen ist, dass da gleich die gesamte deutsche Mannschaft rausgekommen ist, ihm gratuliert hat zu diesem tollen zweiten Sprung. Also man merkt, dass wirklich das Mannschaftsgefüge durchaus stimmen dürfte bei den Deutschen, da freut sich wirklich jeder mit. Markus Eisenbichler hat eigentlich, man muss das glaube ich deutlich so sagen, den Sieg auch ein bisschen hergeschenkt, weil er hat beim zweiten Sprung, den hat er gar nicht so optimal erwischt, er hat ein bisschen mit den Händen korrigieren müssen, gleich kurz nach dem Schanzentisch, aber trotzdem, er hat natürlich gesagt, er fühlt sich extrem gut. Er fühlt sich gut in Form und es gab auch eine kleine Kampfansage von ihm, weil er hat gesagt, wenn ich zwei wirklich perfekte Sprünge herunterbringe und das hat er eben in Garmisch nicht ganz geschafft, dann ist Kobayashi auch schlagbar und das sollte den ganzen deutschen Fans Hoffnung machen für die nächsten zwei Sprünge.
Er war dem Japaner auf jeden Fall auf der Schanze sprungtechnisch zweimal überlegen, 138 und 135 Meter hat es ihn runtergetragen, Kobayashi konnte kontern mit 136,5 und 133 hatte aber auch ein bisschen das Glück, dass er dann eben die etwas schlechteren Bedingungen hatte, sodass er mehr Bonuspunkte gekriegt hat.
Genau, und das macht ihn eigentlich auch aus jetzt derzeit. Also es ist ihm ziemlich egal, wie die Bedingungen sind. Er kann damit gut umgehen. Und was ihn natürlich so stark macht, was alle sagen, ist erstens, dass seine Anfahrtshocke exzellent ist, wirklich sauber ist. Und zweitens, was eigentlich wirklich seine größte Stärke ist, dass er extrem schnell in die Flugposition kommt. Er macht keine Schnörkel bei der Ausholbewegung oder ähnliches. Also er kommt extrem schnell nach wenigen Metern hinter dem Schanzentisch schon in die perfekte Flugposition und darum beneiden ihn eigentlich derzeit das ganze Feld und das ganze Trainerteam. Auch Richard Freitag zum Beispiel hat gesagt, er macht keinen Zappler, hat den Ski extrem schnell oben und es könnte jetzt tatsächlich so sein, dass Kobayashi wirklich der erste Japaner seit Katsuyoshi Funaki vor 20 Jahren sein wird, der die Vier-Schanzentournee gewinnt.
Also schon fast historisch. Auf jeden Fall startet der in dieser Saison richtig durch. Man hatte ja schon vor Vierschanzentourneen ähnlich dominante Spieler, Springer in Saisons gesehen. Domen Preotz zum Beispiel vor 2 Jahren. Ich hatte das schon beim Auftaktspringen in Oberstdorf gesagt. Der hatte da ja auch mit 4 Siegen vorher die Elite aufgemischt und war als großer Favorit hingefahren zur Vierschanzentournee, konnte dann aber diesen Druck nicht standhalten. Das scheint ja bei Kobayashi eine ganz andere Geschichte zu sein. Der scheint ja tatsächlich auch mit Druck umgehen zu können. Und das, obwohl er ja auch in den letzten Jahren eigentlich keiner war, der groß aufgetrumpft hat, der so für solche Höhenflüge eigentlich gar nicht bekannt war.
Du sprichst es an, das war das große Fragezeichen, wie er mit dem ganzen Rummel, den es natürlich um die Vierschanzentournee gibt, umgehen wird. Man muss sich das so vorstellen, da sind natürlich jetzt, ich glaube in Garmisch waren es wieder an die 20.000 Zuschauer, also da sind doch die Zuschauermassen nochmal größer. Die Journalisten Scharen sind größer natürlich, aber das scheint wirklich kein Problem zu sein für ihn. Der Umgang mit den Medien ist natürlich ein klassisch japanischer Zugang, würde ich jetzt einmal sagen. Dem OF gibt er immer wieder sehr, sehr wortkarge Statements ab, noch nach seinen Springen über einen Übersetzer. Aber das kennen wir auch schon von der früheren Generation, von den Japanern. Ich fand es recht interessant, an dem Wochenende hat sein persönlicher Trainer mehr oder weniger, das ist der Janne Wetheinen, der war früher im finnischen Skisprungteam tätig und jetzt seit 2011 hat er durch seine private Geschichte, lebt er seit 2011 in Japan und trainiert dort die japanischen Skispringer. Der hat ein bisschen so einmal einen Einblick gegeben ins Privatleben von Kobayashi oder wie der so ein bisschen tickt, weil es ist eben ein bisschen schwer, etwas aus ihm herauszuholen. Und er hat eigentlich gesagt, früher war der komplette Auto nah, hat da viel seines ersparten Geldes für einen Gebrauchtwagen ausgegeben, dass er dann Porsche fahren kann in seiner Freizeit und hat eigentlich das Training so ein bisschen vernachlässigt. Und das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, weil er bei seinem Debüt, das war 2016 in Zakopane, ist er gleich einmal Siebter geworden und er hat eigentlich von sich aus gemeint, dass das Talent ihm in die Wiege gelegt ist und dass es kommt aus einer Skispringerfamilie und dass es bei ihm durchaus so laufen wird und deswegen hat er das Training so ein bisschen vernachlässigt. Ist eigentlich ein sehr extrovertierter Typ und war sehr trainingsfaul. Dann kam aber die Saison 2016, 2017, wo er keinen einzigen Weltcup-Punkt gemacht hat und das hat der Trainer dann auch gesagt, das hat ihm wirklich zu denken gegeben. Und da dürfte dann wirklich auch ein Schalter umgelegt worden sein, in seinem Kopf sozusagen. Und dann begann er so richtig mit dem Training auch und dürfte jetzt extrem motiviert sein. Und es dürfte sich auch das harte Training bezahlt machen, weil er wirklich mit seiner Technik und vor allem mit seiner Technik beim Absprung derzeit die Konkurrenz in Schach halten kann.
Mal gucken, wie es dann in Innsbruck und Bischofshofen aussieht. Was ihn dann ja so ein bisschen auch vereint mit Markus Eisenbichler, denn das war ja auch einer, der jetzt nicht als großer Durchstarter bekannt war. Der hat zwar immer mal gute Erfolge gefeiert, für Aufsehen gesorgt, auch nicht so richtig, aber immerhin so kleine Ausrufezeichen mal setzen können. Aber diese Leistung, die er dann punktuell abgerufen hat, nie bestätigen können. Das scheint ja jetzt, zumindest jetzt bei der Vierschanzentournee, auch anders zu sein. Das scheint er ja dann doch zu können, diese Bestätigung dann auch abzuliefern. Das hat man ja auch nach schwächeren Sprüngen dann mal im Training gesehen, dass er zurückkommt, dass er gegenhalten kann und dann im Wettkampf ja auch dem Druck der Zuschauer, dem eigenen Druck, dem Druck des Teams, dem Druck der Medien offensichtlich jetzt standhalten kann.
Genau, also das ist bei beiden der Fall durchaus. Also bin wirklich überrascht, dass sich beide da, sowohl Eisenbichler als auch Kobayashi da immer wieder selbst bestätigen. Und du sagst es auch, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Trainingssprung, der jetzt vielleicht nicht so in die Vorstellungen passt von ihnen, aber trotzdem, die können das dann ablegen, die wissen genau, das einzuordnen und können das dann eben auf den Punkt bringen. Und es sieht jetzt ganz danach aus, als ob wir jetzt schon nach 2 von 4 Springen sagen können, dass wir einen Zweikampf haben. Was man natürlich sagen muss, statistisch gesehen, ist der Vorteil klar bei Kobayashi. 17 der letzten 25 Springer, die nach 2 von 4 Springen vorn waren, haben die Tournee in den letzten 25 Jahren auch gewonnen. Also Markus Eisenbichler muss schon etwas Spezielles schaffen, um hier noch vorbeiziehen zu können.
Und der Japaner muss dann mal wieder wackeln. Aber du hast es vorhin ja schon gesagt, so ein paar kleine Wackler sind ja drin.
Die Wackler, ja, die die habe ich jetzt eben heute bei Markus Eisenbichler gesehen. Also der zweite Sprung, wie gesagt, der hat es auch selber zugegeben, der war nicht perfekt, aber das sollte ihm eigentlich Auftrieb geben, dass er mit einem nicht perfekten Sprung eben doch trotzdem so extrem nah an den Sieg ran springen kann. Und das wird ihm auch Motivation geben. Wir haben jetzt einen Tag Pause und dann geht's nach Innsbruck und nach Bischofshofen. Und ich bin mir sicher, dass ihm das nochmal zusätzliches Selbstvertrauen geben wird.
Wem liegen denn die beiden österreichischen Schanzen von den beiden mehr? Was glaubst du?
Ja, es ist interessant. Also Garmisch war ja eine ganz eigene Schanze, muss man sagen. Die Springer gar nicht so beliebt im Weltcup, langer Radius, und da muss man eigentlich als Springer auch geduldig sein, da darf man nicht zu sehr sich aus dem Gleichgewicht bringen beim Anlauf. Jetzt kommen wir natürlich nach Innsbruck, die kleinste von den vier Schanzen. Vielleicht braucht es da dann auch nochmal den besseren Absprung, die stärkeren Beine. Wir haben ja gesagt, dass Kobayashi der ist, der schneller in die Flugposition kommt. Vielleicht ist das dann gar nicht so wichtig auf einer kleineren Schanze wie Innsbruck, bevor es dann wieder nach Bischofshofen geht, wo doch wieder mehr die Fliegerqualitäten gefragt sind und wo Kobayashi eben mit Abstand am schnellsten von dem ganzen Springerfeld in die Flugphase kommt.
Also mal gucken, wie es dann weitergeht. Dritter auf jeden Fall in Garmisch-Partenkirchen, der Pole David Kubacki geworden. Der hat ja die Qualifikation gesprungen, also der ist auch noch mit dabei. Aber wenn man auf die Abstände guckt, dann auch am heutigen Tag, da waren es dann doch mehr als 8,5 Punkte, die ja dann auf Eisenbichler schon zurücklag. Und in der Gesamtwertung, du hast es gesagt, das ist ein Zweikampf. Da wird wahrscheinlich, wenn nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert, dann auch Kubacki und auch keiner, der dahinter noch kommt, mehr eingreifen können.
Genau, David Kubacki, jetzt wirklich die Nummer 1 von den Polen, hat da wirklich sich etablieren können, vor Kamil doch noch. Und du hast es gesagt, jetzt sind es 23 Punkte Rückstand von Kubacki auf Kobayashi. Und es ist derzeit einfach schwer vorstellbar, dass man diese 23 Punkte noch gut machen kann. Und dann dahinter liegen Andreas Dernen, Roman Kudelka und eben dann Kamil doch. Und da wird der Abstand natürlich dann immer größer. Wie gesagt, es ist sehr schwer vorstellbar, dass man dann diesen doch schon recht großen Rückstand dann noch wettmachen kann bei diesem hohen Niveau, das Kobayashi und eben auch Eisenbichler derzeit zeigen, regelmäßig.
Jetzt haben wir vor allen Dingen dann ja auch heute wieder gesehen, wie schnell Freud oder wie dicht Freud und Leid dann auch beieinander liegen können. Das haben wir dann am Beispiel der Österreicher gesehen, die ja insgesamt auch ein sehr trauriges Mannschaftsergebnis hatten, gerade mal 2 in den zweiten Durchgang gebracht haben, und vor allen Dingen Stefan Kraft, der ja in Oberstdorf noch Dritter geworden war, da sich so stark auch in Szene hat setzen können, auch diese Podiumsdürre der Österreicher bei der Vierschanzentournee nach fast 2 Jahren endlich mal wieder brechen konnte, der ist dann heute in Garmisch komplett abgestürzt.
Ja, also der war komplett fertig auch danach, der war bitterböse enttäuscht. Ja, es ist ihm letztes Jahr auch schon passiert, da ist ihm genau dasselbe passiert, da hat er auch den zweiten Durchgang in Garmisch nicht erreicht und somit dann schon nach 3 Wettkampfsprüngen eigentlich die Tournee beendet. Ja, es ist wirklich bitter. Beim Stefan Kraft war es so, dass der Anlauf kurz vor ihm noch direkt vor ihm verlängert wurde, von Luke 11 auf Luke 13, extrem niedriges Niveau mit Luke 11, das hat man dann erhöht, weil der Wind sich dann auch relativ schnell auf Rückenwind gedreht hat. Und beim Stefan Kraft war es so, dass er wirklich einen riesengroßen Fehler im Vorbau gehabt hat. Er ist komplett ins Rudern gekommen, hat da ganz wild korrigieren müssen. Er war da deutlich zu früh. Die Skispitzen sind einfach nicht zum Körper wirklich gekommen, um in die Flugphase zu kommen. Die Verhältnisse sollen jetzt keine Ausrede sein, denn er ist dann kurze Zeit später ist er Konstantin Schmidt, der deutsche Springer, gekommen und ist locker über den K-Punkt gesprungen. Also da waren wirklich die Verhältnisse auch nicht schuld. Das war wirklich die Schuld vom Stefan Kraft. Erneut ein Schicksalsspringen für die ganze österreichische Mannschaft. Ich bin ein bisschen, ja, enttäuscht, weil das ganze Team so ratlos wirkt. Es gibt ja einen neuen Skisprungtrainer jetzt mit Andreas Felder, das ist der neue Cheftrainer seit dieser Saison, und es hat geheißen, es sollte einen Neustart geben, und ich finde eigentlich, das sollte Auftrieb geben, dieser Podestplatz. Natürlich, da war ein bisschen Euphorie jetzt zu merken, dass es waren unter 2 Punkte Rückstand, die Stefan Kraft nach Garmisch mitgenommen hat auf Kobayashi, und da ist man eigentlich schon wieder zu schnell, hat man ans Träumen begonnen, nicht? Also wir sind ja da ein bisschen verwöhnt in den letzten 10 Jahren mit vielen Tourneesiegen, ja, aus österreichischer Sicht. Aber das war sein erster Podiumsplatz in dieser Saison. Also da sollte man ein bisschen runter vom Gas kommen und sich einfach jetzt wieder darauf besinnen, dass das eben noch nicht regelmäßig vorkommt, dass man ums Podest mitspringen kann. Und was ich eigentlich traurig finde, ist, dass man sich jetzt nicht herstellt als ÖSV und sagt, okay, dass man die Vier-Schanzentournee nicht gewinnt, das war eigentlich vor dem Auftakt schon halbwegs klar, weil wir einfach nicht in der Weltspitze derzeit mitspringen können. Konzentrieren wir uns doch jetzt einmal darauf, dass wir jetzt zum Beispiel in 2 Tagen auf die Berg-Isel-Schanze kommen, wo übrigens in einem Monat ein Weltmeisterschaftsspringen stattfindet. Konzentrieren wir uns doch darauf, dass wir wirklich auch in Innsbruck gute Leistungen abrufen, dass wir das auch schon als Test für die Heim-WM sehen, und das vermisse ich ein bisschen, dieses gemeinsame Motiviertsein, dieses gemeinsame sich aufraffen. Die Enttäuschung ist einfach riesengroß. Das finde ich schade. Ich würde mir da einfach auch mehr positive Energie wünschen, trotz der auslassenden Ergebnisse und ein bisschen mehr Zuversicht. Ja. Das ist halt derzeit nicht gegeben. Es ist große Ratlosigkeit leider derzeit.
Und somit auch nur 2, eben wie gesagt, im zweiten Durchgang. Daniel Huber 15. Und dann auf Platz 28 Manuel Fettner, also der ÖSV, momentan auf der Suche nach Gründen. Vielleicht findet man in Innsbruck ja ein bisschen was. Besser sieht es beim DSV aus, beim Deutschen Skiverband, denn nicht nur Eisenbichler wurde 2., sondern Stefan Laie, der wurde 7. am Ende, David Siegel 17., Karl Geiger 19., Richard Freitag 24., Konstantin Schmidt 29., also auch noch mit dabei im zweiten Durchgang gewesen. Und Andreas Wellinger, ja gut, das ist der große Wermutstropfen dann beim DSV, 32., nicht im zweiten Durchgang mit dabei. Wellinger, das deutete sich aber schon in Oberstdorf an, da läuft es momentan überhaupt nicht. Er wird weiter bei der Tournee mit dabei sein, das hat Bundestrainer Schuster schon gesagt, also er darf weiter mitspringen, aber eigentlich braucht er doch eine Pause, oder?
Ja, schwierig zu sagen. Ich muss mir natürlich diesen Seitenhieb jetzt erlauben. Er ist heute gegen Daniel Huber ausgeschieden. Vor 2 Tagen war es gegen Markus Schiffner. Also 2-mal hat es ein Österreicher geschafft, Andreas Wellinger rauszuboxen. Das ist vielleicht ein ganz schwacher Trost noch für die österreichische Mannschaft. Aber natürlich, ja. Also er ist auch natürlich nicht in der Form, die wir uns erhofft haben, die ihn auch auf der Kleinschanze bei Olympia zur Goldmedaille gebracht hat. Er hat auch wortlos den Zielraum verlassen. Er wollte, glaube ich, so viel ich jetzt gesehen habe, nicht großartig mit Journalisten sprechen. Du hast es angesprochen, Andreas Wellinger wird in Innsbruck und in Bischofshofen dabei sein. Severin Freund hingegen, der auch in der K.O.-Phase ausgeschieden ist, der wird aus dem Aufgebot rausgenommen. Ich nehme an, dass dann einer der Springer aus der nationalen Gruppe für ihn dann einspringen wird. Die haben mir teilweise gut aufgezeigt. Severin Freund hat dann auch gesagt, er versteht die Entscheidung durchaus nachvollziehbar. Er wird sich jetzt aufs Training konzentrieren, auch im Hinblick vielleicht dann auch noch irgendwie den Sprung zur WM zu schaffen. Und Severin Freund ist nicht der einzige bekannte Name, große Name, auch die Preutz-Brüder, die beide übrigens die Qualifikation nicht einmal geschafft haben. Domen Preutz ja auch gestürzt in der Quali. Die haben auch gesagt, sie werden jetzt auf die Vier-Schanzentournee verzichten und werden in Planitzer trainieren und für den nächsten Saisonhöhepunkt sich vorbereiten.
Das ist angesichts der Umstände sicherlich dann auch die richtige Entscheidung. Wenn wir zu Severin Freund nochmal gucken, 2 Kreuzbandrisse, fast 2 Jahre nicht dabei gewesen. Da braucht es auch einfach eine gewisse Zeit, um dann wieder reinzukommen. Da braucht es Sicherheit und die kann man sich natürlich dann zwar im Wettkampf auch irgendwo holen, aber das haut dann wahrscheinlich zu sehr auf die Psyche, wenn man zwar einen Sprung dann machen darf, im zweiten dann aber schon wieder zugucken muss. Da ist konzentriertes Training wahrscheinlich wirklich besser.
Wahrscheinlich, ja. Du hast das angesprochen, es ist wirklich eine Kopfsache. Du musst wieder das Vertrauen finden einfach in den Körper, ja, dass du wirklich dass der Körper das mitmacht, dass du das regelmäßig schaffst, diese weiten Sprünge, ja. Das merkt man ja auch, wenn irgendwelche Athleten große Stürze hinter sich haben, dass das doch wirklich eine große Überwindung wieder braucht, dass man sich da wieder herantastet. Und das ist eben beim Severin Freund derzeit noch so. Hoffen wir vielleicht, dass es sich bis zur WM ausgeht, dass man vielleicht ihn dann wirklich auch in guter Form dort sehen können. Ob es auf der Normalschanze ist in Seefeld oder auf der Großschanze dann in Innsbruck, wird man sehen. Vielleicht geht es sich dann aus, ja.
Wie bist du insgesamt mit dem Abschneiden der Deutschen bisher zufrieden? Klar, gut, Eisenbichler, der sticht natürlich heraus, aber was dahinter kommt, wie würdest du es einschätzen?
Ja, super. Also Richard Freitag, das ist ein bisschen schade gewesen, der zweite Durchgang heute, den hat er ein bisschen verpasst. Aber was mir beim Richard Freitag so imponiert ist, dass man, es gibt ja jetzt dieses neue Insert, du wirst das auch gesehen haben, beim Absprung, wo man dann den Winkel wirklich sehen kann. Und da ist aufgefallen, dass der Richard Freitag eigentlich diesen Schanzentisch jedes Mal tiptop trifft. Also das ist ja diese 140 Grad, die da eingezeichnet sind, die sollte man ja so nah wie möglich erreichen. Und das schafft der Richard Freitag eigentlich jedes Mal. Und da hat man gesehen, auch im ersten Durchgang, da ist er ja recht weit geflogen auch, dass das durchaus schon streckenweise wirklich gut funktioniert und er wieder an die Topform von den vergangenen Jahren herankommt. Zweiten Durchgang zu viel Richtung gemacht, dann am Schanzentisch, das hat er dann auch gleich im Ziel angedeutet, ein bisschen mit einer Handbewegung, hat das dann ein bisschen mit Galgenhumor genommen und hat dann selber ein bisschen drüber gelacht über seinen zweiten Sprung. Ja, so viel zum Richard Freitag, also das ist durchaus sicher positiv. Karl Geiger hat dann irgendwie ja so ein bisschen den Sprung in der Gesamtwertung vielleicht verpasst. Das ist jetzt nicht mehr so wirklich wichtig. Er war ja noch 12. in Oberstdorf mit 20 Punkten Rückstand. Der ist jetzt aus dem Rennen. Aber dann hat man natürlich mit Stefan Leier derzeit ja auch, wenn man auf die Gesamtwertung sieht, auf Platz 9, den zweitbesten Deutschen. Das sind Top-Leistungen. Karl Geiger auch. 12. Platz in der Gesamtwertung. Also als Österreicher kann man da nur neidisch drauf schauen auf dieses Zwischenresultat. Und das sollte vor allem für diese Mannschaftsspringen dann in naher Zukunft auch durchaus Hoffnung machen. Das schaut extrem gut aus, was die Deutschen da abliefern.
Hoffen wir aus deutscher Sicht dann, dass es so in Innsbruck und Bischofshofen dann auch weitergeht, dass die Entscheidung vor allen Dingen in der Vierschanzentournee entweder natürlich dann klar schnell für Eisenbichler fällt oder auf jeden Fall dann bis zum Springen in Bischofshofen, vielleicht am besten auch bis zum zweiten Durchgang noch richtig spannend wird, weil ich meine, das will man ja eigentlich auch sehen. Richtig geilen sportlichen Wettkampf bis zum Ende und Höchstleistung von allen Beteiligten und dann soll der Bessere am Ende auch gewinnen.
Genauso soll es sein, bis zum Dreierkönigspringen in Bischofshofen wollen wir da wirklich einen tollen Zweikampf sehen jetzt zwischen Eisenbichler und Kobayashi. Das wünsche ich mir auch wirklich auch für den DSV dann, dass der Markus Eisenbichler da bis zuletzt mitkämpfen kann. Und ja, ich freue mich eigentlich auch schon richtig auf die letzten zwei Springen dann in der Tournee.
Es sind nur 2,3 Punkte, die die beiden trennen. Das ist umgerechnet, was ist denn das? 11 Meter liegt Kubacki dahinter. Das ist 1 Meter zwischen den beiden da vorne. Also das ist im Grunde gar nichts. Da kann noch einiges passieren. Und wir wissen ja, wie der Wind reinfahren kann, wie auch ja, der Absprung vielleicht mal ein bisschen zu spät, ein bisschen zu früh, dann sich schon auswirken kann. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und wir hoffen natürlich nicht nur für dich, Lukas, sondern für die gesamte österreichische Mannschaft, dass es ein bisschen auf jeden Fall wieder bergauf geht. Die ganz große Trendwende wird sicher nicht kommen so schnell, aber dass zumindest so ein paar positive Anzeichen dann auch in den nächsten beiden Rennen oder Sprungläufen dann zu holen sind.
Ja, mit dem Daniel Hubert, der das vielleicht noch kurz erwähnt, er hat dann die Höchstweite im zweiten Durchgang zumindest erreicht. Der war dann auch wieder ein bisschen glücklicher, aber der erste war schon einfach der außerhalb von den Top 20. Ja. Schade, es ist jetzt übrigens der Einzige, der wirklich alle 4 Sprünge im ÖSV-Team absolviert hat. Der Daniel Hubert ist jetzt der Gesamtwertung Platz 10, also das ist so irgendwie unsere letzte Hoffnung. Vielleicht geht es sich aus mit einem Top 5 Platz, auch auf Kubacki, auf das Podium fehlt gar nicht so viel. Vielleicht, wenn da wirklich noch zwei schöne Wettkämpfe von ihm kommen, vielleicht gibt es dann sogar ein Top-Resultat am Ende. Das sollte vielleicht noch der letzte Hoffnungsschimmer sein. Und sonst, wie gesagt, einfach Fokus auf das nächste Großereignis, auf die Heim-WM. Das muss jetzt das Ziel sein vom ÖSV aus meiner Sicht.
Und die ist ja auch schon bald. Also, und da werden wir natürlich dann auch wieder berichten hier auf meinsportpodcast.de. Jetzt gibt es erstmal einen Ruhetag, dann die Quali und dann das Springen in Innsbruck. Und da melden wir uns dann auch wieder hier mit dem Sportplatz vom Wintersport, vom Skispringen. Ich sage vielen Dank an Lukas Zara, den Kollegen von Spox Österreich. Lukas, danke und schönen Abend.
Super, danke auch. Ciao, ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.